Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen.
Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
Nun steht sie also bereit zum Download, die Corona-Warn-App des Bundes, für die nicht nur Kanzleramtschef Helge Braun kräftig Werbung machte, heute in Berlin, und die auch bei Arbeitgebern auf reges Interesse stößt. Wie die neue App beim Gesundheitsschutz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen kann und was überhaupt erlaubt ist. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm eine Stiftung gegen Bodenspekulanten in Berlin. Beginnen wollen wir aber mit Konjunkturdaten, die Zuversicht verbreiten. Der ZEW-Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, der hat heute zum dritten Mal in Folge zugelegt. Die Stimmung der Finanzmarktprofis hält sich also auf. Frage an unseren Börsenreporter Samir Ibrahim. Ja, und das spiegelt sich auch deutlich in den Kursen heute wieder, oder?
Ja, das stimuliert den Markt natürlich zusätzlich. Das Ergebnis, das kann sich auch sehen lassen. Der DAX aktuell 3% im Plus. Das sind 359 Punkte und damit steht er am Mittag bei rund 12.270 Punkten. Das ist jetzt natürlich nicht nur die Umfrage des ZDW, es ist ein Stück weit auch eine Gegenbewegung zu den Verlusten der Vorwoche und auch gestern. Und das sind natürlich die Aktionen der Notenbanken, die hier helfen. Ging heute Morgen ja schon im asiatischen Handel los. Der Nikkei-Index beispielsweise mit einem Plus von 4,9%. Die japanische Notenbank, die weitet nämlich ihr Hilfsprogramm für Unternehmen aus. Und auch die US-Notenbank Fed kauft jetzt einzelne Unternehmensanleihen. Ergebnis ist dann natürlich, dass diese Firmen direkt günstiger Geld bekommen. Und die US-Regierung will auch noch ein Infrastrukturprogramm auflegen. Und jetzt sind diese Konjunkturerwartungen des ZEW natürlich mit dabei, passen ins Bild, sind auch höher als gedacht. Und darüber habe ich vorhin mit Andreas Scheuerle gesprochen, er ist Volkswirt bei der Deka. Ich habe ihn aber zunächst gefragt, ob angesichts der tatsächlichen Wirtschaftsdaten die Finanzexperten nicht weiterhin eigentlich viel zu optimistisch sind.
Naja, die Börsenprofis sind äußerst optimistisch im Moment. Aber das ist letztlich ja auch ein Spiegelbild der Marktentwicklungen. Und letztlich gibt es drei Gründe dafür. Das eine ist die ultra-expansive Geldpolitik rund um den Globus. Das zweite ist der fiskalpolitische Wumms. Und das dritte sind die gesunkenen Infektionszahlen. Und daraus machen die Börsen gute Stimmung.
Das ist ja die große Diskussion, die wir dieser Tage auch haben, dass sich die Börse von der realen Wirtschaft entkoppelt.
Ja, also die Konjunktur hinkt mit Sicherheit hinterher. Wir sehen, dass die ersten Indikatoren zwar nach oben drehen, aber das ist keine überschäumende Entwicklung, sondern eine sehr zaghafte Entwicklung. Insofern bilden auch die ZDW-Lagebeurteilungen ein wirklich realistischeres Bild. Es geht langsam nach oben, aber nicht so schnell, wie es die Börsen erwarten.
Genau, die Lage wird ja negativer eingeschätzt als die Erwartungen an die Zukunft. Was wir auch erwarten dürfen, so heißt es jedenfalls von den entsprechenden Fachstellen, ist ein kräftiger Anstieg der Insolvenzen.
Das ist zu erwarten. Das kommt meistens immer mit einer Zeitverzögerung. Und das kann dann auch im Sommer die Stimmung belasten und auch die Konjunktur. Bis dann im Herbst die Haupteffekte des Konjunkturpakets zutage treten, dann darf man tatsächlich sich auf bessere Zahlen einstellen.
Sprich also, die Insolvenzen kommen sozusagen, bevor die Konjunkturpakete der Bundesregierung greifen?
Ja, davon muss man ausgehen. Wenn man beispielsweise an die Mehrwertsteuererhöhung denkt, erfahrungsgemäß ist es so, dass sie kurz vor dem Ende dieser Vergünstigung bzw. vor der Erhöhung der Mehrwertsteuer, dann wird Konsum losgetreten und nicht schon Monate vorher.
Jetzt sind wir mit diesem Problem nicht alleine. In den USA hat der Chef der Notenbank Fed, Herr Powell, vor schweren Verwerfungen für die Wirtschaft gewarnt und davor, dass die Erholung sehr viel länger dauern wird als allgemein erwartet. Welche Auswirkungen hat so etwas auf unsere Konjunktur als Exportnation?
Das ist natürlich ein ganz großes Risiko für eine Exportnation wie Deutschland. Einerseits natürlich die USA, wenn es dort langsamer hochgeht. Aber auch wenn man in die Schwellenländer blickt, wo ja Corona gerade erst richtig zu wüten beginnt, auch hier gibt es eher negative Nachrichten. Also die Erholung der Weltwirtschaft wird auch eher langsam gehen. Und das zeigt sich im Übrigen auch in der ZDW-Umfrage. Wenn man sich nämlich exportorientierte Branchen anschaut, dann sind die immer noch unterdurchschnittlich bewertet.
Ja, wie schlecht es der Weltwirtschaft geht, sieht man auch noch an einem anderen wichtigen Indikator, nämlich dem Ölpreis. Die Folge: Heizöl und Benzin bleiben weiter günstig. Das Ergebnis: unsere Inflation bleibt niedrig. Das wurde jetzt heute Morgen ja noch einmal bestätigt. Also vom Ziel der EZB sind wir jedenfalls ja meilenweit entfernt. Wie stark müsste denn die Konjunktur wieder anziehen, damit die Inflation auch wieder in einem Maße steigt, dass die Währungshüter für gesund halten?
Also die Konjunktur müsste wirklich kräftig ansteigen und das nicht nur vorübergehend, sondern über einen langen Zeitraum, damit die Output-Lücke wieder geschlossen wird und die Inflation ansteigt. Denn das ist für die EZB das entscheidende Kriterium. Und wenn man die Projektion der EZB als Maßstab nimmt, dann wird es noch lange nicht der Fall sein. Die EZB erwartet nicht in ihrem Prognosezeitraum, das ist bis 2022, einen Anstieg der Inflation auf einen Wert von knapp unter 2%.
Sagt Andreas Scheuerle von der DK Bank. Soweit also Einschätzung zur Konjunktur und zum ZEW-Index. Herr Ibrahim, schauen wir mal auf die Mobilfunkanbieter. Die arbeiten ja derzeit mit Hochdruck am Ausbau des 5G-Netzes. Und bei der Telekom, da ist jetzt wohl offenbar ein Fehler passiert, der Teile des Mobilfunknetzes für Stunden lahmgelegt hat heute Nacht, ausgerechnet vor dem großen Tag der Corona-Warn-App.
Ja, es ist natürlich peinlich, hat jetzt auf den Aktienkurs keine wirklichen negativen Auswirkungen. Der ist aktuell mit 2,3% auch deutlich im Plus. Dabei geht es dann allerdings auch ein Stück weit um die Tochter T-Mobile US, der Miteigentümer, nämlich die Softbank, die will sich von Anteilen trennen. T-Mobile US ist inzwischen einer der großen Gewinnbringer der Telekom und man hat natürlich hier auch große Erwartungen an den Mobilfunkgipfel in Berlin. Einzelheiten gibt es erst am Nachmittag, doch der Nachholbedarf, der ist natürlich groß in Deutschland. So ein Totalausfall zeigt es und die Kommunikationsanbieter gehören aber nun mal auch zu den Gewinnern dieser Krise, Stichwort Homeoffice.
Bei TUI hingegen stehen 8000 Jobs auf der Kippe, aber zumindest läuft das Sommergeschäft jetzt wieder langsam an. Hilft das dem Kurs heute?
Ja, klares Ja. Aktie heute plus 7%. Gibt ja nun auch Details zum Umfang des Geschäfts. 30% des bisherigen Angebots will TUI wieder schaffen. Ein Drittel hört sich jetzt nicht so toll an, aber es ist mehr als erwartet. Und das Plus von 7% ist auch nicht so schwer zu erreichen. Die Aktie, die kommt von einem so niedrigen Niveau, dass man jede gute Nachricht mit einem Kursfeuerwerk feiern kann.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Gibt etwas nach auf 1,1312 $.
Und wie sieht es am Rentenmarkt aus?
Die Umlaufrendite reduziert sich auf minus 0,41% und auch der Goldpreis, er steigt jetzt auf 1.728 $.
Börseninformationen von Samir Ibrahim waren das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die neue Corona-Warn-App in Deutschland ist also die beste der Welt, glaubt Kanzleramtsminister Helge Braun. Sie herunterzuladen sei ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung. Möglicherweise auch in Konzernen. Wie geeignet ist die Warn-App, um Infektionsketten in Betrieben, in Großraumbüros, in Fabriken schneller zu erkennen? Brigitte Scholtes hat nachgefragt und auch versucht zu klären, was juristisch überhaupt erlaubt ist. Denn auch hier gilt ja der Grundsatz der Freiwilligkeit.
Die Unternehmen halten die Corona-Warn-App für ein gutes Instrument. Allen voran natürlich Timotheus Höttges, Chef der Deutschen Telekom, die App mitentwickelt hat.
Wir haben bereits dafür geworben, dass alle DAX-Unternehmen sich dazu bekennen, die App auch zu bewerben. Natürlich immer auf freiwilliger Basis. Aber auch da sind wir gut vorangekommen. Das heißt, jetzt eine breite Öffentlichkeit zu nutzen. Bitte installieren Sie die App. Ich habe es bereits installiert.
Die Wirtschaft beginnt, ihre Marketingmaschinerie anzuwerfen, um für die neue App zu werben. Denn vorschreiben können die Arbeitgeber deren Anwendung nicht. Sie wären aber an einer Nutzung durch ihre Mitarbeiter sehr interessiert. Viele Verbände werben schon, so auch der Handelsverband HDE, der die Anwendung sowohl Mitarbeitern als auch Kunden nahelegt. Denn je mehr Bürger diese App nutzten, desto wirkungsvoller werde sich die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern lassen. Auch die Mitgliedsunternehmen der chemischen Industrie stehen der neuen App positiv gegenüber, hat der Branchenverband VCI in einer Umfrage heute festgestellt. Doch die Nutzung müsse eben freiwillig sein, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup.
Also wir sollten die Nutzung der App nicht mit irgendwelchen Vorteilen oder irgendwelchen Nachteilen verbinden. Das wäre kontraproduktiv und der Sache nicht dienlich. Frei zugänglich machen, nutzen, unterstützen und dann ist es genau der richtige Weg.
dass den Arbeitnehmern weder Vor- noch Nachteile entstehen, das sollte die Bundesregierung gesetzlich regeln, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es müsse sichergestellt sein, dass Arbeitgeber die Anwendung der App weder im Arbeitsverhältnis auf dienstlichen und privaten Geräten anordnen könnten, noch Kenntnis über mögliche Ansteckungswarnungen erlangten, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB. Einige Unternehmen hätten sich schon nach Möglichkeiten erkundigt, wie die App im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen in den Betrieben eingesetzt werden könne, sagt IT-Anwalt Stefan Schmidt. Die Installation auf Diensthandys wäre da eine Option.
Davon zu unterscheiden ist aber die Nutzungsverpflichtung und die ist aus meiner Sicht nicht möglich, wenn überhaupt. Dann wäre dies wahrscheinlich über entsprechende Betriebsvereinbarungen nur möglich. Das heißt, da wäre der Betriebsrat entsprechend zu beteiligen.
Die Betriebsräte einzubinden, das könnte ein Weg sein, auch etwa bei den Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, glaubt Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VDMA.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Betriebsräte, die ja einen sehr engen und kontinuierlichen Kontakt auch in den Unternehmen zu den Belegschaften halten, hier auch positiv für werben. Wir können uns alle vorstellen, welchen Nutzen das bringt, wenn man wirklich Infektionsketten schon sehr früh erkennt und dann auch dagegen was unternehmen kann, sodass wir große Wellen, die uns ja gesellschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, auch im privaten Leben immer wieder zurückwerfen würden, dass wir das dadurch einfach verhindern oder besser abfedern können.
Doch solche Vereinbarungen müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllen, fordert die IG Metall. Blieben Beschäftigte vorsorglich der Arbeit fern, weil sie durch eine App-Nachricht erführen, dass sie mit Infizierten in Kontakt waren, dürften sie nicht benachteiligt werden, sagte deren zweite Vorsitzende Christiane Benner. Deshalb fordere die IG Metall von allen Arbeitgebern, das Entgelt fortzuzahlen, bis die zuständige Behörde über weitere Maßnahmen entschieden habe. Und diese Kriterien sollten in betrieblichen Vereinbarungen für eine solche App festgeschrieben werden. Denn betriebliche Regelungen zur Anwendung einer solchen App unterlägen der Mitbestimmung.
Wie Unternehmen zur neuen Corona-App stehen, Brigitte Scholl, das war das. Urlaub zu planen ist in diesem Sommer eine Herausforderung. Urlaubsgeld hingegen könnte vielen derzeit helfen, Einkommensverluste durch Kurzarbeit zumindest teilweise wettzumachen. Doch wie eine Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, geht mehr als jeder zweite leer aus beim Urlaubsgeld hierzulande, denn einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Den Zuschuss zur Urlaubskasse zu streichen, um im Corona-Stress Personalkosten zu sparen, ist allerdings auch nicht einfach, wie Pia Behme berichtet.
Die Online-Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, rund 44% der Beschäftigten in Deutschland bekommen Urlaubsgeld. Deutliche Unterschiede zeigen sich hier zwischen Betrieben mit und ohne Tarifvertrag. In tarifgebundenen Unternehmen erhalten mehr als 70% der Beschäftigten einen Urlaubszuschuss. In nicht tarifgebundenen Unternehmen sind es dagegen nur 34%. Fest steht, Urlaubsgeld ist ein Zuschuss, der vom Arbeitgeber nicht so einfach gestrichen werden kann in der Corona-Krise. Ist das Urlaubsgeld im Tarifvertrag geregelt, kann es nur mit Zustimmung der Gewerkschaften gekippt oder reduziert werden. Es sei denn, es ist eine freiwillige Leistung, die nicht tarifvertraglich vereinbart wurde. Allerdings kann sich das Urlaubsgeld für Beschäftigte in Kurzarbeit reduzieren. Das hängt davon ab, wie der Zuschuss zur Urlaubskasse im Tarifvertrag festgeschrieben ist. Dazu Thorsten Schulten vom WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung.
Das eine ist, dass Sie einfach einen Pauschalbetrag haben. Das steht im Tarifvertrag, Sie kriegen 500 Euro, die kriegen Sie. Und die kriegen Sie dann auch, egal ob Sie Kurzarbeit haben oder nicht. Wenn es aber als ein Prozentsatz Ihres tatsächlich ausgezahlten Entgeltes ist, dann kann es sein, dass es sich verringert. Man muss einfach da, glaube ich, ganz genau in die Regelung gucken. Es kann sein, aber muss nicht.
Es empfiehlt sich also ein Blick in den Tarifvertrag und auf die Gehaltsabrechnungen für Mai und Juni. Auch um zu prüfen, ob Urlaubsgeld gezahlt wurde oder doch unrechtmäßig vom Arbeitgeber einbehalten wurde, sagt Schulten.
Man kann auch nur den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern raten, wenn die in so einer Situation sind, dass sie sich da beraten lassen und gucken, darf das Unternehmen das wirklich oder haben eigentlich die Arbeitnehmerinnen Recht darauf, auch dieses Urlaubsgeld zu bekommen.
Ein weiteres Ergebnis der Online-Umfrage unter 53.000 Beschäftigten? Die Chancen, Urlaubsgeld zu erhalten, sind in Deutschland nicht gleich verteilt. Es kommt dabei unter anderem auf Geschlecht, Wohnort und Betriebsgröße an. Demnach erhalten durchschnittlich 47% der Männer, aber nur 39% der Frauen den Zuschuss. Zudem gibt es ein Ost-West-Gefälle. Im Westen erhalten fast die Hälfte der Beschäftigten Urlaubsgeld, im Osten nur rund ein Drittel. In größeren Betrieben wird Urlaubsgeld häufiger gezahlt als in kleineren. Die Höhe des Urlaubsgeldes schwankt dabei stark je nach Branche. Laut Hans-Böckler-Stiftung zwischen 155 und 2513 Euro in der mittleren Vergütungsgruppe. Beschäftigte, die in der Landwirtschaft und im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig sind, erhalten am wenigsten Urlaubsgeld. Hohe Zuschüsse gibt es dagegen beispielsweise in der Metallindustrie, dem Kfz-Gewerbe und der Versicherungsbranche.
Pia Behme berichtete. Auch viele Mieterinnen und Mieter bekommen langsam finanzielle Probleme, berichtet der Deutsche Mieterbund. Deshalb verlängert wohl die Große Koalition auch den Kündigungsschutz nochmal, der Ende Juni ausläuft. Gerade in Berlin dürfte das dann für Erleichterung sorgen bei vielen, denn dort sind die Mieten noch immer teuer, was an der hohen Nachfrage liegt, aber oft auch an den Bodenpreisen, die von Spekulanten oftmals nach oben getrieben werden. In Berlin will man diesem Problem mit einem Community Land Trust Herr werden. Dafür sammelt die Initiative Geld. 30.000 Euro sind schon zusammengekommen. Bis Ende Juni sollen es 100.000 Euro sein. Josephine Schulz erklärt, wie es funktioniert.
Eine Gruppe von Berlinern will der Bodenspekulation in der Hauptstadt ein Ende setzen. Sie gründen gerade eine Bodenstiftung, einen sogenannten Community Land Trust. Die Idee ist, die Stiftung erwirbt Grundstücke in Berlin, bebaut oder unbebaut, und stellt sie dann ohne Gewinninteresse für gemeinwohlorientierte Nutzung zur Verfügung. Das kann günstiger Wohnraum sein, Kleingewerbe oder soziale und kulturelle Projekte. Per Erbpacht werden die Grundstücke für einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten an die Nutzer vergeben. Die Nachbarschaft soll dabei mitentscheiden dürfen. Das Ziel? Eigentum an Boden und Immobilie werden getrennt und der Boden soll so dauerhaft vom Markt genommen werden. Sabine Horlitz ist Gründungsmitglied der Stiftung.
Dass wir zwar einmal sozusagen am Markt teilnehmen und den Boden erwerben, der dann aber dauerhaft nicht mehr veräußert werden kann.
Der Bodenpreis treibt die Mieten, das weiß auch Ricarda Petzold. Sie forscht am Deutschen Institut für Urbanistik unter anderem zu kommunaler Bodenpolitik.
Der Anteil des Bodens wird dann häufig bei Neubauten geguckt. Also wenn ich dann eben steigende Bodenpreise habe und dann komme ich eben dann in München darauf, dass 50% allein der Bodenpreis sind vom Mietpreis. Es ist natürlich auch so, wenn ich mich jetzt einkaufe, dann habe ich Erwartungen in die Amortisation meines Investments. Und dann gibt es natürlich ein starkes Interesse, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit ich die Mietentwicklung forciere.
Genau hier setzt die Berliner Bodenstiftung an. Mitgründerin Sabine Horlitz hat sich als Stadtforscherin unter anderem in den USA lange mit dem Konzept der Community Land Trusts beschäftigt. Dort ist die Idee auch entstanden, allerdings zunächst im ländlichen Raum. Im Zuge der Bürgerrechtsbewegung nutzten ausgegrenzte afroamerikanische Communities dieses Instrument, um Zugang zu Land zu bekommen.
Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, ist zu überlegen, wie kann man dieses angelsächsische Modell in auch deutsches Recht übertragen, und haben uns dann für die Stiftung entschieden als das langlebigste und auch sicherste Modell. Also die Zwecke und Zielsetzungen der Stiftung kann man im Prinzip nicht mehr ändern und sie gelten auch nach dem Ableben der Gründer und Gründerinnen.
Nun stellt sich jedoch die Frage, wie kommt die Stiftung an Kapital und an halbwegs bezahlbare Grundstücke in der Hauptstadt? Sie setzt auf Kleinspenden, um die vorgeschriebenen 100.000 Euro Startkapital zusammenzubekommen, und hofft, dass vor allem kleinere Vermieter mit ein oder zwei Häusern ihre Grundstücke inklusive Immobilien an sie verkaufen. André Sacharow, ebenfalls Mitglied des Gründerkreises, erklärt:
Von denen gibt es auch einen ganz signifikanten Teil, die einen Bezug zu ihrem Haus haben, zu ihren Mieterinnen, die vielleicht selbst in dem Haus wohnen. Und einige davon, entweder weil sie älter werden und irgendwie nicht mehr die Verwaltung des Hauses machen wollen, die sind absolut bereit, das Haus auch zu einem Preis zu verkaufen, der von den Mieten refinanzierbar ist, zum Ertragswert.
Auch Genossenschaften, so hofft Sacharow, könnten der Bodenstiftung ihre Grundstücke übertragen, um zu verhindern, dass zukünftige Genossen sich angesichts der hohen Preise für einen Verkauf entscheiden. Das passiert in Berlin gar nicht selten. Dass ein solcher Community Land Trust mittelfristig dämpfend auf die städtischen Bodenpreise wirkt, ist eher nicht zu erwarten. Dafür müssten gemeinwohlorientierte Akteure oder die öffentliche Hand einen sehr großen Anteil an Stadtboden oder Immobilien kaufen. Aber, so meint André Sacharow, anders als in der Politik denke man auch nicht in Legislaturperioden, sondern in Jahrzehnten.
Wenn man halt eine bestimmte Größe erreicht hat, kann man halt mit ganz anderen Geldgebern sprechen und auch vor allem jetzt quasi diese ganze Bewegung auch zu sozialen Investment, ethischen Investment, das ist quasi überall Bereiche, wo Leute genau Geld in diese Art von Sachen stecken wollen, das total sicher ist, aber gleichzeitig einen kleinen Zins abwirft, aber halt nicht irgendwie jetzt den höchsten möglichen.
Er verweist auf eine Bodenstiftung in der Schweiz. Die wurde 1990 mit 12.000 Franken Startkapital gegründet und hat heute ein Anlagevermögen von über 250 Millionen Franken und um die 100 Liegenschaften.
Über eine Initiative gegen Bodenspekulation in Berlin, Josephine Schulz. Das Porto der Deutschen Post ist ein ewiger Zankapfel, beschäftigt nicht nur die Regulierer, sondern inzwischen auch Gerichte, zuletzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das eine Portoerhöhung der Vergangenheit für rechtswidrig erklärt hat. Dieses Schicksal könnte nun auch der letzten Erhöhung des Briefportos auf 80 Cent drohen. Aus Bonn berichtet Christian Avital.
Das aktuelle Porto von 80 Cent für Standardbriefe gilt aktuell noch bis Ende 2021. Doch die nächste Diskussionsrunde über die Höhe des Portos könnte deutlich früher beginnen, als es sich die Post gewünscht hätte. Im März vergangenen Jahres hatte der Bonner Konzern das Porto für Briefe von 70 auf 80 Cent erhöht. Schon damals hatte die Bundesnetzagentur Bedenken angemeldet. Diese Erhöhung, wie schon die vorherige, sei vom Postgesetz nicht gedeckt. Mithilfe der Bundesregierung konnte die Deutsche Post die Erhöhungen trotzdem durchsetzen. Berlin hatte damals damit argumentiert, dass die Preise bei anderen europäischen Postunternehmen ähnlich hoch seien und man sich daran orientieren müsse. Das Bundesverwaltungsgericht dagegen sah es wie die Netzagentur. Ende Mai urteilten die Leipziger Richter, dass die schrittweisen Erhöhungen von 62 auf 70 Cent rechtswidrig waren. Ähnliches müsse auch für die Erhöhung auf 80 Cent gelten, schreibt die Bundesnetzagentur in einem internen Dokument. Ein Urteil steht noch aus. Gegen beide Erhöhungen hatte der Bundesverband Paket und Expresslogistik geklagt. Inwieweit die Post das Porto wieder senken muss, ist noch unklar. Sicher ist, Briefkunden werden damit keine Ansprüche auf Rückzahlung geltend machen können. Das steht in der Regel nur dem Kläger zu.
Soweit Christian Avital. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin die Post-Brexit-Verhandlungen und der Einstieg des Bundes beim Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac.
Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs derzeit fraglos von größtem Interesse. Doch um dieses Vorhaben voranzutreiben, bedürfte es nicht unbedingt einer direkten Beteiligung des Staates. Das Gefährliche ist nicht die Beteiligung selbst, es ist das Signal, das von ihr ausgeht. Soll sich die Bundesregierung künftig an jedem Unternehmen beteiligen, das sich sonst womöglich ausländische Geldgeber suchen könnte? Und wer könnte es dann anderen Ländern verübeln, wenn sie deutsche Investoren auf Abstand hielten? Langfristig würde Deutschland eine Staatswirtschaft mehr schaden als nutzen. Die Süddeutsche Zeitung dagegen hält den Einstieg für legitim in einer Zeit, in der alle Staaten gleichermaßen nach Impfstoffen gieren. Denn in diesem Wettlauf winkt dem Sieger das große Geld, ein sagenhaftes Monopol mit entsprechenden Erlösen. Der staatliche Einstieg bei CureVac kann, sollte sich die Firma durchsetzen, dazu beitragen, Auswüchse zu verhindern und das nicht allein im deutschen, sondern auch im europäischen Interesse. Die britische Weigerung, nach dem EU-Austritt die Übergangsfrist zum Aushandeln der künftigen Beziehungen über das Jahresende hinaus zu verlängern, wird in Brüssel als Indiz dafür gewertet, dass London einen No-Deal-Brexit anstrebe. Doch das Gegenteil treffe zu, meint die Tageszeitung Taz. London will den Deal und setzt daher eine klare Frist, denn nur diese erzeugt einen Druck, sich zu einigen. Großbritannien braucht den freien Warenverkehr mit dem Kontinent. Kontinentaleuropa braucht den freien Zugang zum Finanzplatz London. Die gemeinsamen Interessen überwiegen auch weltpolitisch. Nun ist Weitsicht und Größe gefragt. Hat jemand welche?
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Der Prozessauftakt im Mordfall Walter Lübcke, das ist gleich ein Thema nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk in Deutschland heute. Dann mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.